Letzte Woche, ach nee, vielleicht packe ich das in die Predigt rein. Eine Geschichte, wo ich letzte Woche war, war sehr interessant. Ich will mal so anfangen. Ulm nach Athen tragen, so möchte ich meine Predigt nennen. Ulm nach Athen tragen, das kommt daher, im alten Griechenland waren die Eulen so ein Symbol für Weisheit. Also hat man sie auf Goldmünzen, auf Geldmünzen gedruckt. Und Athen war entsetzlich reich. Die Leute hatten immer ganz viele Eulen in der Tasche. Und da entstand das Gerücht, dass die Eulen sich in der Tasche der Athener vermehren. So ganz von alleine, so, weil eine männliche Eule und eine weibliche Eule, ihr wisst schon, was dabei rauskommt, kommen Eulenkinder bei raus. Und dann hat man gesagt, also wenn du nach Athen gehst, brauchst du kein Geld mitnehmen, brauchst du also keine Eule mit nach Athen tragen. Da kommt es also her. Und ich dachte so, Eulen nach Athen tragen in der Gemeinde fällt unter die Rubrik, Gebet ist wichtig. Wenn man das in der Gemeinde nicht mehr sagen kann, Gebet ist wichtig, dann kannst du alles knicken. Stimmt's? Das ist Eulen nach Athen tragen. Passe so dahin. Aber ich dachte, das muss ich noch mal ein bisschen verdeutlichen, deswegen mal so ein paar Bibelstellen, nur so ein paar. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Matthäus 21, 22, Lukas 9, Vers 40. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austreiben und sie konnten es nicht. Ihr wisst, das ging nur mit Fasten und Gebet. Matthäus 6, Vers 8, darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Das ist immer meine Entschuldigung für mein geringes Gebetsleben. Er weiß also so, worum es geht. Warum soll ich ihm das nochmal sagen? Kennt ihr sowas? Oder warum muss ich mich wiederholen? Hat er nicht beim ersten Mal verstanden? Sind komische Dinge, nicht, die einem dann durch den Kopf geht, wenn man nicht beten will. Bittet, so wird euch gegeben, Matthäus 7, 7 und 8. So werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Noch ein bisschen was mehr. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Matthäus 9, Vers 38, Lukas 11, Vers 8 bis 10, das Gleichnis vom bittenden Freund. Und wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, Punkt, Punkt, Punkt. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Johannes 16, 23 und 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten, in meinem Namen bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Paulus, dieser Extremist, Römer 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, ja danke, beharrlich im Gebet. 1. Thessalonicher 5, 18, betet ohne Unterlass. Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. 1. Timotheus 2, 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Kolosser 4, 2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Eulen nach Athen tragen, Gebet ist wichtig. So, jetzt kommst du mit deiner Geschichte, mit deiner Ermutigung, wie das bei dir gewesen ist, wie die Eulen nach Athen getragen wurden.
Naja. Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, wer von euch hat gesehen die Ankündigung über die nächste Woche? Hat das jemand gelesen, was nächste Woche ist hier in der Gemeinde? Gebet? Ja, habt ihr mitbekommen? Also wer hat es gelesen? Ah, ja, okay. Ja, wer weiß, was wir da genau machen? Worum es geht? Ah, okay, wer hat sich schon vorgenommen, dass er kommt? Ah, das sind schon mehr, als die wissen, was wir machen. Das ist mutig. Nein, um das kurz nochmal zu erklären, wir werden eine Woche nehmen, in der wir beten, und zwar nicht in Anführungsstrichen nur beten, sondern in der wir Fürbitte machen, und zwar für unsere Gemeinde, für die Zukunft unserer Gemeinde, für Dinge, die anstehen, ob das ist, einen Nachfolger oder Nachfolgerin für Paul zu finden. Es gibt viele Themen, die uns gerade bewegen und genau, dafür wollen wir beten. Und das ist in dem Fall dann Fürbitte, das Wort kennen sicherlich schon viele. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ja, mir ging das früher so, wenn ich an Gebetstreffen gedacht habe oder dann noch schlimmer, an Fürbitte. Das hatte für mich immer sowas von Betteln. Betteln ist anstrengend. Ja, es ist jetzt irgendwie nichts Attraktives, da zu sitzen und möglichst lange Gott zu beknien, bis er irgendwie endlich sich dann doch oder vielleicht auch nicht bemüßigt fühlt, was zu tun. Und ich fand, also wenn jetzt jemand zum Gebetstreffen eingeladen hat, war das bei mir jetzt nicht sofort, ja, ich komme, ja, ich bin da, hurra. Es war dann mehr so Pflichtgefühl vielleicht oder ich bin sogar nicht hingegangen. Aber je länger ich mit Gott unterwegs bin, für mich war das so ein kleiner Durchbruch. Jemand hat im Gebetshaus in Berlin über das Thema Fürbitte erzählt und was er da macht. Und das war bei mir so ein kleiner Durchbruch, weil ich festgestellt habe, ja, also einige Sachen davon mache ich schon und so dieses große Flehen, das ist das gar nicht. Das ist eigentlich was viel Persönlicheres. Und fand ich ein sehr, sehr gutes Beispiel gebracht. Er hat gemeint, warum Gott auch immer, aber er hat sich entschieden zu wirken durch das Gebet der Heiligen. Ich meine, Gott könnte ja auch selber einfach alles machen, so, und ich glaube, dann wäre es auch alles viel, viel besser, ja, es würde alles sofort klappen, aber er hat sich entschieden, den Umweg zu gehen über uns, über dich und mich. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie er steht da wie so ein Läufer an der Startlinie und wartet auf das Signal, auf den Knall. Und was ist das in diesem Fall? Unser Gebet. Ich meine, Gott ist geduldig, der wartet auch ziemlich lange. Aber es braucht das Gebet. Und das kann jetzt ganz viel Druck auf einen legen. Es kann aber auch heißen, ja Mensch, mein Gebet bewirkt wirklich etwas. Ich bin nicht der Kleine, der vor dem großen König steht und bitten und flehen muss und mal gucken, ob er sich dann entscheidet oder nicht. Sondern er wartet auf mein Gebet, darauf, dass ich komme und ihn das bitte, was auf seinem Herzen ist. Und deshalb ist das auch eine total persönliche Sache. Ich komme zum Vater, frage ihn, was ist auf deinem Herzen, was möchtest du denn tun, was willst du laufen, ist das gerade ein Marathon, ist das gerade ein Hürdenlauf, was weiß ich, was willst du, was soll ich beten? Und meine Erfahrung ist, er sagt's, er hat immer einen Plan, was er gerne tun möchte. Und dann ist es nichts anderes, als ihn zu fragen, was er will und das im Gebet zurück zu ihm zu geben, sodass er loslaufen kann und das tun kann. Und ich habe in meinem Leben jetzt schon so viele Sachen erlebt, die durch Gebet möglich geworden sind. Ja, so die berühmten Sachen sind immer die Heilung oder sowas, ja, wo man so gleich zack, das ist das Ergebnis, ja, wo man was sieht. Aber auch Dinge, wo man total lange für betet. Ja, auch dein Beispiel, manchmal ist es einfach dranbleiben, ja, von den ganzen Bibelfersen. Wie oft sagt er, bleib dran, bleib dran. Und dann irgendwann später hört man, ach, da ist was passiert. Und wozu ich euch ermutigen möchte, ist vorbeizukommen, mitzubeten, aber eben auch das zu erfahren. Ich wünsche mir so sehr, wenn das bei dir noch so ist, dass du denkst, ach Gebet, ja, ich weiß, muss man machen und so, und Gott sagt es ja auch so häufig, ich wünsche mir für jeden Einzelnen, dass ihr das erlebt, was das heißt, im Gebet zu stehen und es mit Gott unterwegs zu sein, mit ihm Pläne zu schmieden, ja, den Teufel zu ärgern. Das ist unglaublich und das wünsche ich mir, dass ihr das erlebt. Deshalb ist es nicht nur für die Gemeinde gut, sondern es ist auch für dich gut, weil es dich immer näher zu Gott bringt, wenn du betest. Und so lade ich euch ganz herzlich ein, nächste Woche, die kommende nächste Woche um 19 Uhr, schon ab Montag oder?
Ab Montag.
Ab Montag, 19 Uhr. Wir treffen uns erstmal unten. Wenn wir dann zu viele sind, dass wir nicht, da unten nicht mehr reinpassen, gehen wir auch nach oben. Aber kommt vorbei, weil ich glaube, dass Gott was vorhat und ich glaube, dass es den Unterschied macht, ob du als Einzelperson da bist oder nicht. Das ist nicht nur Aufgabe von der Fürbittegruppe oder irgendwie was, sondern du machst den Unterschied, weil der Vater dich haben will und er will, dass du Teil davon bist. Genau. Also wer jetzt noch nicht begeistert ist, der kann gerne nachher zu mir kommen und wir können auch mal drüber reden.
Sehr gut. Ich trage noch eine Eule nach Athen. Noch eine biblische Geschichte. Die Geschichte ist eingebunden in ein Parousie-Gleichnis über die Wiederkunft vom Herrn Jesus. Kurz bevor diese Geschichte, die ich jetzt lese, die der Herr Jesus erzählt, geschieht, ist die Frage, wann wird das Reich Gottes kommen? Was werden die Zeichen sein? Lukas 17. Und dann ist das 17. Kapitel abgeschlossen und dann startet Jesus mit diesem Gleichnis. Weil es scheint gerade in der Endzeit wichtiger denn je zu sein, im Gebet unterwegs zu sein. Jesus erzählt Folgendes in Lukas 18, Vers 1 bis 8. Durch folgendes Gleichnis machte er ihnen deutlich, dass sie immer beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er, der achtet weder Gott noch die Menschen. In derselben Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und ihn aufforderte, ihr zum Recht gegen jemanden zu verhelfen, der ihr Unrecht getan hatte. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, ich mache mir zwar nichts aus Gott, und was die Menschen denken, ist mir egal. Doch diese aufdringliche Witwe wird mir lästig. Ich muss ihr zum Recht verhelfen, sonst wird sie mir am Ende noch handgreiflich. Der Herr fuhr fort. Habt ihr gehört, was dieser Richter sagt, dem es ja gar nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn wohl auch solch einen Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Es ging um die letzte Zeit, wann kommt sein Reich? Danach kommt diese Geschichte. Und im Anschluss daran kommt die Geschichte, wo Jesus ein weiteres Gleichnis erzählt von einem Zöllner und einem Pharisäer, die zusammen in den Gottesdienst kommen. Der Pharisäer ganz heilig vorne, ach, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Jesus spricht über die Haltung im Gebet, die man haben sollte. Und danach kommt direkt die Geschichte vom reichen Jüngling, der fragt, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Jesus sagt, komm, folge mir nach. Alles das ist eingebettet in die Endzeit und in das Gebetsleben hinein. Und die Frage ist dann natürlich, was hat das mit mir zu tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal lassen Gebetsinitiativen sehr schnell nach, weil man betet, und es passiert scheinbar nichts. Kennt ihr sowas? Ich habe euch einmal erzählt, wie ich damals nach Toronto geflogen bin, wo für die Leute gebetet wurde und die fallen immer um. Und dann bin ich auch nach vorne gegangen und stelle mich dahin und sage, nur beten Sie mal für mich. Und ich bin nicht umgefallen, ich stehe da wie eine Eiche und nach 5 Minuten wurde mir das Stehen zu lang. Dann sage ich zu der Frau, die für mich betet, ach, bei mir passiert nichts. Da guckt sie mich an, hält mir den Finger unter die Nase und sagt, jetzt setzt du dich hin und tust gefälligst Buße. Wenn gesegnet wird, passiert immer was. Dann habe ich mich hingesetzt, habe Buße getan, bin wieder aufgestanden, bin wieder vorhin hingegangen und ich bin immer noch nicht umgefallen. Nach einer Zeit habe ich mich fallen lassen, weil mir das Ganze zu langweilig wurde. Da dachte ich, okay, bringen wir die Sache zu Ende. Aber wie geht es uns oft so, dass wir beten und scheinbar passiert nichts? Und dann hört man vielleicht von dem einen oder anderen, ja, vielleicht hast du nicht genug Glauben. Du musst glauben, dass Gott es wirklich tut. Und dann fühle ich mich manchmal wie einer, der Verstopfung hat und auf der Toilette sitzt. Ich drücke und es passiert nichts. Ja, versteht ihr? Verkrampft bis zum geht nicht mehr. Ich muss mehr glauben, ich muss mehr glauben. Dann vielleicht habe ich die falsche Haltung. Vielleicht bin ich mehr so ein Pharisäer und sage, ah, danke. Ja, deswegen passiert vielleicht auch nichts. Oder vielleicht ist da noch Sünde in meinem Leben. Ja, noch schwieriger ist es, wenn mir dann jemand sagt, du hast nicht ernsthaft genug gebetet. Du bist nicht dran geblieben. Ja, vielleicht auch. Gott hört mich nicht. Das Problem habe ich mit anderen Menschen auch. Geht mir mit meiner Frau auch so, die hört mich auch nicht. Das stimmt jetzt nicht, also das ist jetzt nur showy, damit meine Frau auch zuhört, wenn ich weiter predige. Nee. Versteht ihr? Ich treffe immer wieder Leute, die haben wirklich Minderwertigkeitskomplexe, weil ihnen nie jemand zugehört hat, schon von Kindheit an. Und die übertragen das auch ins Gebet und sagen, na, er hört mich ja sowieso nicht. Warum soll ich also noch weiter beten? Und das Schärfste, was passieren kann, wir haben ja hier im Text, sollte Gott da nicht erst recht seinen Auserwählten zu ihrem Recht verhelfen? Das wäre jetzt ein Ding, wo ich euch zu den Zeugen Jehovas schicken könnte. Dann seid ihr auserwählt, wenn ihr da seid. Stimmt aber nicht. Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kind zu werden. Die sind auserwählt. Also wenn du wegen der Auserwähltschaft nicht betest, bist selbst in Schuld, dann glaubst du nicht, dass du sein Kind sein darfst. Was hat das mit mir zu tun? Es steht ja, er will mich ermutigen, dass ich mehr bete. Sage ich, okay, Herr Jesus, das verstehe ich jetzt. Die ganzen Argumente, die ich jetzt hier der Gemeinde vorgelesen habe, die mir so in den Sinn kamen, es muss was anders sein. Ich habe gedacht, ich muss uns ein paar Dinge sagen gegen Gebetsentmutigung. Ich glaube, der erste Teil ist, den ich jetzt gerade gesagt habe, damit ich nicht aufgebe, weil ich habe so viele Argumente, weswegen das nicht funktionieren sollte. Das zweite, was mir aufgefallen ist, damit ich ihn verstehen lerne. Manchmal, wenn ich einen großen finanziellen Wunsch habe, dann bin ich versucht zu beten, Herr Jesus, gib mir doch mal einen Lottogewinn. Noch krasser wird es, wenn Schalke gegen Hertha spielt. Dann frage ich mich, wer hat die meisten Fürbitter, damit Schalke gewinnt oder gleich viel? Ja, das war jetzt dieses Wochenende, war das so komisch, nicht? Also vielleicht lag das an meinem Gebetsleben, vielleicht war ich. Versteht ihr, ich habe mich gefragt, beten manche Leute dafür, dass Deutschland heute wenigstens den dritten Platz im Handball gewinnt? Wäre ja ein legitimes Gebet, aber vielleicht sagt der Herr Jesus, naja, vielleicht beten die Franzosen noch intensiver, dann habe ich ein Problem, wen soll ich denn jetzt hören? Ich glaube, Gott will uns ermutigen, damit wir wieder hören, was seine Leidenschaften sind. Weil wenn wir mit seinen Leidenschaften unterwegs sind, dann spielt es keine Rolle, ob Schalke oder Hertha gewonnen hat. Dann kommen ganz andere Dinge, dann ist das spannend, dann ist das schön, das Fußballspiel zu sehen. Dann dürfen wir uns darüber freuen ohne Ende, aber sein Herzschlag geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Wie will ich seinen Herzschlag erfahren, wenn ich nicht mit ihm rede? Vielleicht kennt ihr das Problem, ich will mal so sagen, wenn du lange verheiratet bist, dann kannst du ganz bestimmte Charaktereigenschaften deines Partners beschreiben. So, und dann kommt irgendwann der Geburtstag und du überlegst, was könnte ich denn jetzt schenken? Jetzt kennst du die Person schon so lange, aber solange du nicht mit ihr sprichst und mal Wünsche versuchst rauszukriegen, wirst du mit Geburtstagsgeschenken in der Regel eine Niete ziehen. Deswegen ist Gebetsleben ganz wichtig, damit ich wieder seinen Herzschlag erfahre, damit ich von ihm verstehen lerne, was wichtig ist aus seiner Sicht, damit es den Menschen in der Welt gut geht. Einen weiteren Punkt habe ich, damit ich zuhören lerne. Es ist sehr interessant, als wir die Allianz-Gebetswoche hier hatten. An dem Freitagabend, es war für mich ein Riesenerlebnis. Wir hatten dort eine ägyptische, syrische, kurdische, irakische Fraktion. Hier vorne waren die Mischung von ein, zwei koreanischen, Honduras und deutsche Fraktion. Und zwischendurch, weil die Zeitverschiebung in der Kommunikation so präsent war, kamen die Äthiopier ein bisschen später. Wir hatten auch die Fraktion. Also haben wir angefangen, füreinander zu beten, auch in der Landessprache. Und ich werde nicht vergessen, wie eine kurdische Frau in Kurdisch hier vorne betete. Ich muss euch sagen, das war wie Zungengebet. Aber wir hatten an diesem Abend, ist ja Allianz Gebetswoche, hatten wir wenigstens 4, 5 Leute aus anderen Gemeinden da und unter anderem eine blinde Frau. Konnte ich nicht, die saß da. Sagte sie nachher am Schluss des Gebets, als ich sie verabschiedete, wissen Sie was, wie die Frau in Kurdisch gebetet hat, habe ich alles verstanden. Das ist ja wie Pfingsten. Gut, ja, weiß ich denn, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich gehe also nachher zu dem Mädel hin und sage, ich möchte mal eine Geschichte erzählen vom Freitag, wie du gebetet hast vorne. Die Frau hat gesagt, sie hat alles verstanden. Ja, sagte das Mädel, während ich gebetet habe, habe ich das Gefühl gehabt, jemand versteht mich sehr genau. Das sind interessante Erlebnisse, nicht? Wenn du auf einmal hörst, was Gott denkt. Aber die Frage ist dann natürlich, bist du dann auch bereit, das zu tun, was er sagt? Die Geschichte vom reichen Jüngling kam ja direkt nach dieser Geschichte über Gebet. Der hörte genau, was Gott sagt, komm, folge mir nach. Und er sagt, naja, das ist ein bisschen schwierig, lass ich mal lieber. Deswegen ist Gebet auch risikoreich, wenn Gott dann nämlich sagt, was du tun sollst. Naja, das lassen wir mal wieder, das könnten wir noch anders vertiefen. Aber dann habe ich gehört, Gebet ist wichtig, damit ich gestärkt werde zum aktiven Handeln. Ich weiß nicht, wer von den Hausfrauen schon mal gebetet hat, dass gegen jede Evolutionstheorie die Staubflocken sich von selbst im Wohnzimmer entsorgen. Das ist einer der Gründe, weswegen ich nicht an Evolution glaube. Über die Jahrhunderte hat sich da noch nichts dran verändert, die schließen sich zwar zu gewissen Dingen zusammen, aber wie gesagt, auf Dauer summiert sich das. Das geschieht einfach so. Und ich habe nicht gesagt, ich stelle den Staubsauger dahin und sage, so, hey, jetzt bete ich mal in deinem Namen, lass sie alleine zum Staubsauger wandern. Das wäre ein Gebet, nicht? Oder die Männer, dass mein Auto sich alleine mit Benzin füllt, ohne dass ich bezahlen muss. Ich hätte ganz viele Theorien, die ich einfach entwickeln könnte, wo ich sagen könnte, das wären Gebetserhörungen. Aber dann stelle ich fest, vielleicht im Gebet schenkt mir Gott ganz neu Kraft, die Dinge zu tun, die ich tun sollte, die ich tun kann. Vielleicht sitze ich da und sage, ach, ich habe keine Lust, diese bescheuerten Staubflocken, die kann man alle knicken. Herr Jesus, warum hast du das so eingerichtet? Ist eigentlich ganz komisch. Und dann höre ich seine Stimme, steh auf, ihr müden Glieder. Sag ich, das fehlt mir jetzt gerade noch, Herr Jesus. Kannst du nicht ein paar Engel schicken? Du sagst doch, das sind dienstbare Geister. Oder lass meinen Nachbarn auf die Idee kommen, dass er klingelt und sagt, könnte ich mal ein gutes Werk tun? Herr Jesus, die Staubflocken, ich klage die Staubflocken. Und der Jesus sagt, Moment, ich gebe den Leuten, die keine Kraft hat, Kraft, Dinge zu tun. Mit den Staubflocken, das ist lustig, das kann man sich dann leicht merken, Staubflockenpredigt, ja. Aber ich glaube sehr häufig, geschehen bestimmte Dinge nicht, weil wir nicht ins Gebet gehen und uns ermutigen lassen von Gott. Dinge anzufassen und zu tun. Ich lese in der Bibel, da gibt es einen Mann, der heißt Elia. Und da musste ich einen Bibelvers mal auswendig lernen. Elia war ein Mensch wie wir. Und er betete, dass es nicht regnen sollte. Ja, ihr kennt Jakobus. Jakobus schreibt, ein Mensch wie wir. Und ich denke, Gott, mit wem vergleichst du mich? Und dann kriegt doch dieser Elia irgendwann einen Flitz und legt sich in die Wüste und macht den christlichen Selbstmord, sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist von mir. Gott, nimm meinen Geist von mir. Da kommt der Engel, also er hat gebetet, ja. Da kommt der Engel mitten im Gebet, sagt, steh auf und iss. Kriegt er Essen geliefert in der Wüste. Er isst, zack, legt er sich wieder hin, sagt, das war's, der Appetit war gut, stimmt noch alles, aber jetzt ist Zeit, das war meine Hängesmahlzeit. Das wiederholt sich und dann passiert was ganz Sonderbares. Und dann schließlich steht er aus dieser komischen Gebetszeit, steht er auf und geht in der Kraft Gottes. Ich denke, dass wir das wieder neu brauchen, in der Kraft Gottes zu gehen. Wir leben in der Welt voller Depression, voller negativen Sachen und wir haben so viel Potenzial, die Welt zu verändern, aber wir sind sowas von eingeschlafen als Christen in Deutschland. Uns kann man eigentlich in der Pfeife rauchen. Wir leben nicht mehr das, was wir glauben, weil wir nicht mehr bereit sind, im Gebet uns Kraft schenken zu lassen, das zu tun, was unsere müden Hände tun können. Amen. Damit sich mein Blick verändert, habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Es ist komisch. Es steht doch in dem Vers 7 noch, dass er schnell handeln wird, wenn ich bete. Im Handumdrehen, so könnte man das übersetzen. Wie erkläre ich das denn? Ich bete, dass worum bete ich denn jetzt so? Dass die Erweckung nach Berlin kommt. Ich sage mal was ganz Kühnes. Ich predige das. Ich ermutige die Gemeinde. Nix. Oder habt ihr was von Erweckung gehört in Berlin? Also wenn wir die Sterberate in Berlin gerade ausgleichen können, dann sind wir ja noch gut. Herr Jesus, was heißt das im Handumdrehen? Ich könnte heute mit der Gemeinde aufstehen und sagen, Herr Jesus, bitte komm, mach mal im Handumdrehen. Schenk Erweckung, gehen so viele in die Hölle. Muss nicht unbedingt sein, oder? Hier muss der Blick verändert werden. Es geht hier um das Rechtschaffen in der Ewigkeit. Und es ist letzten Endes eine Ermutigung zu unserem Tun. In Matthäus, jetzt muss ich gerade mal gucken, Matthäus 25 beschreibt der Herr Jesus eine Szene, die sich im Himmel abspielt, wo ein König die Leute einlädt und dann sagt er also, die einen, die kommen in die Hölle und die anderen kommen in den Himmel. So sage ich mal so nach dem Motto. Er sagt, die Gerechten, kommt, ihr dürft da hingehen. Und dann geht der Dialog, und warum dürfen wir da hingehen? Dann sagt er, ja, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, ich war gefangen, ihr habt mich besucht, ich war krank und so weiter. Ihr kennt diese Geschichte alle. Und dann fragen die Gerechten, wo war das denn? Und dann sagt der Herr Jesus, das, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das ist dieser Blick, dass im Handumdrehen das geschieht. Wenn du irgendjemandem hilfst, der in Not ist, Gebetsleben dort praktiziert, dann hat das eine direkte Auswirkung in die Ewigkeit hinein. Im Handumdrehen wird sich da was in der Ewigkeit verändern. Gerda, das, was du den Kindern getan hast, das hast du dem Herrn Jesus getan. Das tust du dem Herrn Jesus. Das hat einen direkten Einfluss. Wenn du ein Kind abholst mit dem Auto, Jürgen, und es einlädst, nicht damit die Kinder irgendwie ein bisschen fromm werden, damit sie bessere Kerle werden, weil sie ja einen guten Kern haben oder so. Glaub nicht dran. Aber wenn du es tust, ihnen zuliebe, hat es eine direkte Auswirkung, eine Gebetsauswirkung in den Himmel hinein. Da wird Gerechtigkeit geschaffen. Da werden selbst Tränen abgewischt in einem Augenblick. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wieder unseren Blick ins Gebet hineinlenken und sagen, ich will nochmal einen anderen Maßstab setzen. Noch ein kleiner Teil. Investierter Glaube, das wird ja auch hier angesprochen. Aber wird der Menschensohn wohl solch einen Glauben auf Erde finden, wenn er kommt? Hier spricht ja Jesus in die Endzeit hinein, in unsere Zeit, in der wir leben. Und er macht es an anderen Gleichnissen auch absolut klar. Ihr kennt das Gleichnis mit den Jungfrauen, die ihre Öllampen fit gemacht haben und auf den Bräutigam warten. Ein Teil, denen ging das Öl aus und ein Teil hatten Öl und konnten dem Bräutigam entgegengeben. Hier steht und fällt es mit unserem Gebetsleben, das wir haben. Wenn wir es nicht machen, wie wissen wir denn, wann er kommt? Können wir dann überhaupt hören, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, der Ruf erschallt. Es gab mal eine Zeit in den 70er Jahren, da war das große Aufdruck an den Autos, Jesus kommt wieder, bist du bereit? Die Älteren unter uns kennen diesen Spruch noch, der am Auto prangte. Meine Frage ist, warum sind wir in Deutschland so gebetsmüde geworden? Wir schauen nach Augsburg in die Highlights, wir gucken in das eine oder andere Gebetshaus. Aber ich frage mich ganz persönlich, warum bin ich so gebetsmüde geworden? Bin ich noch bereit, Glauben zu investieren und sagen, wenn ich bete, verändern sich Situationen, ja oder nein? Glaube ich das noch, ja oder nein? Diese Frage müssen wir beantworten, sonst ist unsere Gebetswoche, die wir angesetzt haben, um nochmal das Angesicht Gottes zu suchen für Wegweisung, sonst können wir die absolut knicken, dann singen wir vielleicht ein paar Chorus und dann gehen wir nach Hause, dann war es auch so. Warum ist es so? Habe ich noch Glauben? Meine einfache Analyse ist, je reicher man wird, umso weniger betet man. Man ist damit beschäftigt, den Wohlstand zu verwalten. Ich bin ja nicht gegen Fernsehen, ich gucke ja auch den einen oder anderen Tatort, obwohl er mich in letzter Zeit immer ärgert, weil immer eine Psychokrise da drin ist. Aber könnte sein, dass die Erfindung des Fernsehens und des Computers uns ganz viel davon abhält, Also ich bin nicht gegen Fernsehen, ich bin auch nicht, ja, versteht mich da richtig. Aber je reicher man wird, umso mehr ist man darauf bedacht, sein Reichtum zu behalten. Und je reicher du bist, umso mehr Schlösser brauchst du, um das abzuschließen, damit das keiner klaut. Die Verwaltung des Reichtums kostet uns viel Zeit und viel Mühe. Und sie führt auch dazu, dass man nicht mehr so viel teilt. Als ich bei der Allianz-Gebetswoche den kurdischen Menschen fragte, was ist das Besondere, was kann ich von dir übernehmen, was in Kurdistan wirklich so ist, dass ich als Deutscher davon was lernen müsste? Weil jede Nation hat ja eine bestimmte Begabung. Und ich habe dann immer drei Punkte, mussten sie mir nennen, aus jeder Nation, weswegen sie dankbar sein können, dass ich Kurde bin. War interessant. Denk mal drüber, drei Dinge nach, warum du dankbar bist, warum du Deutscher bist. Warum dich Gott als Deutscher gemacht hat, das muss ja einen Grund haben. Und dafür müsstest du dankbar sein können. Denk mal drüber nach, ist gar nicht so einfach. Kamen von unseren Leutchen viele schöne, fromme Antworten, aber ich habe nachher gedacht, welche hätte ich gegeben? Ich hätte natürlich als Pastor auch was Frommes rausgehauen. Und einer der Punkte, die mir dieser kurdische Mensch sagte, wir sind bei uns gastfreundlich. Bei uns musst du immer einen Termin machen. Man hat keine Zeit mehr, weil man ja Tatort gucken muss. Ja, ist jetzt ein bisschen schnippisch. Also nur damit ihr damit so ein bisschen nach. Ja. Ein zweiten Punkt, weswegen ich denke, warum unser Glaube nachgelassen hat. Ich glaube, wir haben eine Kultur der Päpste in unserem deutschen Volk. Jede Freikirche hat ihren eigenen Papst. Beschäftigt mich manchmal. Und je größer eine Gemeinde wird, umso größer die Päpste. Jeder schaut nur auf das Seine, so steht's geschrieben. Wir schauen auf die, die in der Salbung dienen, die werden dann verehrt und so weiter. Ist ja auch alles gut, dass sie in der Salbung dienen. Und der eine hat so eine Salbung und der andere hat so eine. Aber wenn die höher geachtet werden wie das, was in der Gemeinde für Salbung ist, dann gute Nacht, Hütte. In dem Moment, wo ich sage, ich bin mehr wert, wie jemand, der im Rollstuhl sitzt, oder der nur zum Gottesdienst kommt, habe ich als Pastor verloren, ich bin dann Papst. Und Papst macht nicht selig, sondern das macht der Herr Jesus. Ich muss in meiner Berufung dienen, das ist wichtig. In der charismatischen, pfingstlichen Bewegung sprechen wir ja nicht von Päpsten, das ist ja katholisch, nicht? Wir haben dafür das Wort des apostolischen Dienstes eingeführt. Und momentan an jeder Ecke, wenn es um Gemeindewachstum geht, ich sage euch das mal hier so, damit ihr da auch ein bisschen zuckt, es wird gesagt, wir müssen wieder den apostolischen Dienst haben und derjenige hat den apostolischen Dienst und der hat den nicht. Wenn die ganzen Apostel mal nach Mecklenburg-Vorpommern gehen würden und würden dort am platten Land eine 1000 bis 2000 Mann Gemeinde gründen, dass die Leute, ich sag mal, von Polen noch rüberkämen, um dort geheilt zu werden, dann glaube ich, da ist ein apostolischer Dienst. Ich denke, hier sind wir in einem sehr schwierigen Fahrwasser. Hoffentlich wird die CD jetzt nicht von den falschen Leuten gehört. Dabei weiß doch jeder, weiß doch jeder, die Pfingstbewegung in der Azusa Street, die ist nicht durch einen apostolischen Dienst ins Leben gerufen worden, sondern weil sich Menschen vor Gott gebeugt haben und haben gebetet. Die Riesenerweckung in Wales ist nicht dadurch geschehen, dass apostolische Dienste da waren, sondern dass sich einige ältere Geschwister getroffen haben und haben das Angesicht Gottes gesucht. Die Jesus-Bibel-Bewegung in Deutschland, die ist geboren worden, dass einige ältere Geschwister gebetet haben. Und dann bereit waren, die Leute aufzunehmen, die dann durch die Tür kamen. Das waren die Schrägen, das waren die Kaputten. Aber im Gebet ist eine Herzenserweiterung stattgefunden, hat stattgefunden, dass sie aufnehmen konnten. Dreimal in meinem Leben habe ich erlebt, wie das ist, wenn Gott ohne apostolischen Dienst und ohne dass alle perfekten Dinge, prophetischer Dienst, Lehrdienst, apostolischer Dienst, Evangelistendienste, dass die alle zugeordnet wurden. Die Wachstumsströme, die kamen ungefragt als Antwort auf die Gnade Gottes und dass Menschen bereit waren, sich ermutigen zu lassen, das zu tun, zu dem sie berufen waren. Dafür sage ich dir mal ganz ehrlich, brauchst du keinen Gabentest. Das ist eine Beschäftigung für Sachen, wenn es nicht funktioniert. Ich bin überzeugt, wenn Gott uns das geben würde als Gnade, dass wir jetzt ein halbes Jahr lang jeden Abend hier beten würden. Und hier würden 10, 20, 30 Leute dazukommen und Gottes Angesicht würde gesucht werden. Wir bräuchten keine evangelistische Aktion, sondern es würden Zeichen und Wunder geschehen. Und zwar das Erste, dass ich vielleicht dann viel Freiheit hätte, wieder draußen am Bus das Zeugnis zu geben von der Güte Gottes, dass ich meine Schwester anrufe und sage, wir wollen zusammengehen. Dass Zeichen und Wunder geschehen, weil ich mich verändere in der Gegenwart Gottes. Das wird anziehend sein. Aber Jesus fragt hier, werde ich diesen Glauben noch finden? Jetzt könnte ich natürlich sagen, das seid ihr, aber ich bin ja mit euch unterwegs. Ich glaube, dass wir wieder Apostel brauchen, ganz sicher. Aber ich denke auch, wir brauchen mehr denn je Die Leute, die bereit sind, vor Gott ihre Knie zu beugen und zu sagen, wir haben es nicht, und bitten, dass du kommst und uns veränderst. Und ein Zeichen in der Endzeit ist, dass jeder sein eigenes Ding macht. Ich habe in Gedanken so mal die fast 20 Jahre, die ich in dieser Gemeinde bin, mal Revue passieren lassen. Menschen, in die man hinein investiert hat, ist ja wichtig, pastoraler Dienst. Und dann, die irgendwann aufgestanden sind und ziehen ihr eigenes Ding durch. Das kann in manchen Dingen absolut wichtig sein, weil die Gemeinde nicht schnell genug hinterherkommt, wenn bestimmte Dinge angesetzt werden. Aber in der Regel, sage ich mal, fällt mir dann auf, man verlässt die Gemeinde, um das eigene Ding zu machen. Und die Tragik ist dabei, es wird ein lebendiger Baustein aus der Gemeinde herausgenommen, es wird ein Platz leer gemacht und man steht dann da und was ist es? Das ist kein Zeichen der Begegnungskirche, das ist ein typisches Zeichen der postmodernen Zeit. Niemand will sich mehr binden, niemand will mehr Verantwortung übernehmen, außer für sich selbst und seinen eigenen kleinen Zirkel aufmachen. Das ist eine Flucht vor der Verantwortung, die man wahrnehmen sollte. Ein typisches Zeichen der letzten 20 Jahre, das kann man überall nachlesen, in jedem Gemeindebuch, in jedem Teil Beurteilung unserer Gesellschaft. Jesus lässt es in seinem Wort schreiben, jeder sah nur auf das Seine. Als eine Beschreibung der Endzeit. Und deswegen wird die Liebe in den Herzen der Menschen erkalten. Weil wenn ich mich nur noch mit meinen Leuten umgebe, die mir wohlgefällig sind, in meinen ersten Hauskreis, in den ich reinkam, ach, das war alles so schön. Das war alles so wunderbar. So, und dann wurde ich versetzt in einen anderen Hauskreis und ein Mensch der Unterordnung leben will. Ich bin dann da hingegangen und dort war die Person, wenn ich die gesehen habe, habe ich schon Pickel gekriegt. Die spielte Gitarre, das war grausig für meine Ohren. Ich habe gedacht, okay, der Gerechte muss viel leiden. Habe eine ganze Zeit lang in diesem Hauskreis meine Stellvertreterposition eingenommen, der Hauskreisleiter. Herr, habe ihn selig. Das heißt, du gehst in den Hauskreis und sagst, Herr Jesus, durchs Leiden hindurch. Aber ich gehe in deinem Namen. Und dann endlich kam die erlösende Nachricht, Paul, wir berufen dich zum Hauskreisleiter, du bekommst einen neuen Hauskreis. Und wir haben dir ein Team zusammengestellt. Gelobt sei der Herr, die Gitarrenspielerin war wieder da. Versteht ihr? Wenn ich entschieden hätte, dann hätte ich gesagt, okay, das lasse ich jetzt. Ich baue mir meinen eigenen Kreis. Aber in dieser Zeit, sage ich mal, ist in meinem Herzen was gebrochen worden. Weil ich musste vor Gott stehen und musste sagen, warum ärgert mich diese Person? Das liegt nicht an der Person, das liegt an dir, Paul. Dein Herz ist zu eng. Du willst dein Ding durchziehen. Ich möchte Gott heute noch dankbar sein, danken dafür, dass er mich in diese Zeit hineingenommen hat, weil da hat er mir eine Herzenserweiterung gegeben. Ohne die Herzenserweiterung wäre kein Dienst an den Armen in dieser Stadt möglich gewesen. Und ich sage euch, dass diese Frau hat mich nachher immer wieder gesegnet. Und letzten Endes, unsere Menora, die wir haben, stammt aus ihrem Haushalt. Die hatten sie sich gekauft und haben gesagt, unser Wohnzimmer ist ein bisschen zu klein. Paul, dürfen wir die der Kirche als Leihgabe übergeben? Und jetzt steht sie schon so lange, jetzt ist sie schon angewachsen. Die wird nicht mehr zurückgehen. Das ist, wenn Gott kommt. Er muss mich verändern können und es geschieht nur in der Gemeinschaft. Anders ist es nicht machbar. Herr Jesus, wirst du Glauben bei uns finden? Jesus spricht von Gebetsgemeinschaften, von Einheit. Paulus sagt, flieh nicht der Gemeinde, der Gemeinschaft der Heiligen, wie einige die Gemeinschaft verlassen haben. Zu Hause beten ist gut und wichtig. In der Einsamkeit gehen, in die Einsamkeit gehen und beten ist wichtig. Das gemeinsame Gebet ist aber auch wichtig. Und wenn du es nicht kannst, du hast jetzt eine Woche Zeit, es zu lernen und zu üben. Letzte Woche war ich in einer sehr interessanten Gemeinde und dann komme ich jetzt auf die Zielgerade. Ist auch schon spät genug. Es war eine sehr sonderbare Gemeinde. Da saßen lauter Frauen mit Hüten, so wie Heilsarmee, so ganz, ganz flache Deckel, also nicht die, die man bei Escort sieht oder so, nicht, sondern richtig schöne, schmucke Hüte. Da saßen die Männer, größtenteils alle in grauen Jacketts, graubraun. Ja, mit Farben bin ich nicht so, aber die saßen da nicht. Die Gemeindemitglieder brachten alle die Hausschuhe mit, weil man ging nicht mit Schuhen in die Gemeinde, weil heiliger Boden ist. Haben sie mir erst gesagt, nachdem ich als Gastsprecher mit den Schuhen schon über den heiligen Teppich gelatscht war. Ehrlich, da stimmte überhaupt nichts, wo du sagen kannst, okay, kann hier denn der Geist noch wehen? Hier liegt der Staub aus Jahrhunderten Meter dick, so nach dem Motto. Das war interessant. Du siehst eine ältere Dame, ich glaube, sie war auch mit Hut am Schifferklavier im Lobpreis. Ja. Das ganze Ambiente, sage ich mir, Herr Jesus. Und dann fangen die an zu loben und zu preisen. Ich sage, dann kam die Gegenwart Gottes. Also wenn du die Augen zugemacht hast, denkst du, oh, das ist aber ein Haufen, der ist aber gut drauf. Machst du auf, sagst, hier stimmt was nicht. Verstehst du? Dann haben die eine Mischung gehabt, was sich der ein oder anderen von den älteren Geschwistern hier wünschen. Die hatten eine Lobpreismischung zwischen Pfingstjubel und modernen Chorussen. Die haben auch zwischendurch mal Englisch gesungen. Ich denke, woher kennen die das? Sehr interessant. Und dann habe ich nachher mit den Verantwortlichen zusammengesessen und gesprochen. Und dann sagen sie, ja, wir sind eine Kommunität von etwa 100 Leuten und dann gibt es Gemeinde dazu. Gottesdienstbesuch war etwa so in dieser Größenordnung wie hier auch. Und die Männer, die stehen um 4 Uhr in der Nacht auf für eine Stunde beten in der Kommunität. Und die Frauen um 5, um eine Stunde zu beten. Da sage ich, okay, ihr seid zwar vom äußeren Erscheinungsbild sonderlich. Und es ist ein Wunder, dass ihr mich ertragt. Ich bin ja für euch vielleicht auch sonderlich. Ich komme sogar mit Schuhen über euren heiligen Teppich gelatscht. Aber sollte Gott nicht hören, wenn seine Kinder zu ihm beten? Sollte er nicht im Handumdrehen hören? Ich freue mich, wenn ich nochmal in diese Gemeinde kommen kann, weil ich möchte ihr Geheimnis noch mehr erfahren, die so ganz anders sind, die eher die Frage hatten, wie können wir uns entsprechend öffnen, damit wir nicht so, ja, ich hätte mal gesagt, nehm die Hüte ab, aber das wäre es eben nicht gewesen. Ich habe gedacht an Nollendorfplatz, wie die älteren Geschwister gebetet haben, die waren auch sonderlich. Und dann hat Gott mitten hinein die Jesus People Bewegung geschenkt. Einfach so. Aber sie hatten diese Herzenserweiterung bekommen. Ein letztes. Ich habe noch so ein paar Fragen. Bin ich gebetsmüde, glaubensmüde geworden? Weil? Es gibt unterschiedliche Gründe, ein paar habe ich genannt. Wenn du deinen Nachbarn ansiehst und feststellst, der ist auch nicht der Gebetsdynamiker. Welchem Rat würdest du deinem Nachbarn geben? Guck mal an, hast du einen Nachbarn? Frag mal, ob er so ein Gebetskrack ist, der Staubflocken in den Staubsauger beten kann. Der wirklich noch Glaubensmut hat, der bereit wäre, um 4 Uhr nachts aufzustehen als Mann und zu sagen, jetzt gehe ich in die Gemeinde und bete, ich komme auch mit Hausschuhen. Welchen Rat würdest du deinem Nachbarn geben, wenn er sagt, nee, das ist bei mir leider nicht so? Vielleicht ist es der Rat, den du brauchst. Die nächste Frage, wie viel Glauben bin ich bereit zu investieren, um hier etwas zu ändern? Das ist aber eine interessante Frage, oder? Ich hatte mir ja vorgenommen, ich bete mal immer mittags um 12 Uhr, aber jetzt sind die Glocken ja ausgefallen, die Anlage muss repariert werden, also übersehe ich die Zeit immer. Und jedes Mal, wenn ich hier reingekommen bin, ging mein Gebetsleben total daneben, weil ich feststellte, welche Macken alle hier im Gebäude sind, die unbedingt verändert werden müssten. Also ist meine Gebetszeit immer im Ausfugen von, nein, lassen wir das. Habe ich dann eingestellt, ich hatte eine Ausrede, aber vielleicht ist es gar nicht, ja. Wie viel Glauben bin ich bereit zu investieren, um hier etwas zu ändern? Und welche Anliegen, die ich nicht durch einfaches Handeln verändern kann, also Staubsaugen kann ich verändern, treibt mich so sehr an, dass ich bereit wäre, x Stunden in der Woche zu Gott zu schreien? Eine starke Frage, oder? Habe ich lange daran überlegt, wie ich die formuliere. Ach Herr, erbarm dich doch über Berlin. Ich brauche ein Lotto gewinnen. Mir hat mal jemand gesagt, wisst ihr, wir sind müde geworden. Oh, auch zu Recht. Aber wenn es jetzt darum ging, dass am Kurt-Schumacher-Platz jemand 10.000 Euro verschenken würde an den Ersten, der kommt, dann würden selbst lahme Glieder sich wieder bewegen. Du würdest deine Müdigkeit überwinden. Wenn du sagst, Winterschlussverkauf bei Karstadt, verschenken sie 1.000-Euro-Scheine. Glaube ich nicht. Sag doch, wer hinkommt, der wird sehen. Dann würden müde Glieder wieder wach. Was wäre, wenn Gott seine Hand ausstreckt? Ich lade ein, diese Woche zu kommen und das wieder neu einzuüben. Sollte sich dann eine zweite Woche raus ergeben oder eine dritte? Puh, warum nicht? Aber wenn man nicht anfängt, kann keine Verlängerung kommen. Jesus sagt, finde ich solchen Glauben, wenn ich komme? Lass uns vielleicht im Gebet eine Entscheidung treffen, zu sagen, Herr Jesus, ich will nochmal neu Anlauf nehmen.